Deutschlandfunk Interview.
Soll der Ukraine der Weg in die NATO geebnet werden und welche Sicherheitszusagen will die Allianz Kiew für eine Übergangszeit bis zu einem möglichen Beitritt gewähren? Die Debatte darüber nimmt im Vorfeld des NATO-Gipfels nächste Woche in Vilnius an Fahrt auf. Und am Telefon ist Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Vorsitzende im Verteidigungsausschuss des Bundestages. Schönen guten Morgen, Frau Strack-Zimmermann.
Guten Morgen, Herr Barenberg.
Das Luftverteidigungssystem Patriot in Polen haben wir gerade gehört. Dann zuletzt die Zusage, eine Brigade von 4000 Soldatinnen und Soldaten auf Dauer in Litauen zu stationieren. Die Bundeswehr ist ja immer noch einigermaßen ausgezehrt aus Jahren des Spardruckes. Kann die Truppe das alles stemmen?
Also es ist in der Tat so, dass natürlich grundsätzlich dieses Zeichen auch nach Litauen, die sich das seit Jahren wünschen, dass Deutschland eine Brigade auf Dauer dort installiert, wenn man so will, das richtige Zeichen ist, müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir natürlich die Truppe nicht überdehnen, dahingehend, dass wir alles gleichzeitig machen. Es ist bei dem Thema Brigade in Litauen ja nicht nur in Anführungszeichen eine Frage, 4000 Männer und Frauen dort hinzuverlegen, dauerhaft, sondern die haben ja auch Familie. Und man bildet ja im Grunde eine Garnisonsstadt. Da sind wir gar nicht in Übung. Wir kennen das umgekehrt, dass die Amerikaner, Franzosen, Briten in Deutschland sind oder waren. Wir selber kennen das nicht. Und insofern ist es natürlich von hoher Relevanz. Das hat der Minister auch eingeräumt, dass das da Bedingungen erfüllt werden müssen. Nämlich, dass entsprechend von den Litauern das gebaut wird. Aber es geht auch um Schulen, um Kindergärten. Die Soldaten, Soldatinnen haben ja auch Partner, die einen Beruf haben. Also das ist nicht profan. Und insofern sollte man, bevor man das sehr präzise einsteht, erstmal klären, ob das überhaupt realistisch ist.
Also Sie machen da noch ein Fragezeichen, eben weil es nicht nur für die Bundeswehr eine große Veränderung ist, Truppen fest dort zu stationieren für eine längere Zeit, samt ihrer Familien und dem ganzen Umfeld, sondern weil es eben noch viele Voraussetzungen braucht dort vor Ort, damit das überhaupt möglich sein kann. Sie machen da ein Fragezeichen.
Ja, ich bin da relativ realistisch. Ich finde das Signal richtig, damit Sie mich nicht falsch verstehen. Aber ich hatte vor wenigen Wochen den Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses aus Litauen in Berlin. Und wir haben uns darüber unterhalten. Und er fragte eben mich auch, welche Bedingungen zu erfüllen sind. Und ich habe ihm gesagt, also wenn man in Rukla war in Litauen und sich das vor Ort angeschaut hat, allein die Übungsplätze, also der Raum, wo die Bundeswehr üben kann, ist begrenzt, weil auch zum Teil die Amerikaner dort üben. Die Kasernen sind in einem zum Teil nicht so schönen Zustand. Das sind ehemals sowjetische Kasernen. Manche sind jetzt schon wieder hergerichtet worden. Es bedarf ja einer ganzen Infrastruktur, wenn Sie eine Garnisonsstadt bilden wollen. Und das ist natürlich die Bedingung, dass man das überhaupt leisten kann. Das wissen die Litauer auch. Und insofern sind die natürlich jetzt am Zuge. Aber wir sollten realistisch sein und uns positiv der Sache nähern, aber keine Versprechungen machen. Das soll ja bis 2026 schon über die Bühne gehen, wenn das nicht wirklich machbar ist.
Also ein paar Jahre wird es mindestens noch dauern, bis das tatsächlich soweit sein kann, dass dort Tausende von Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten tatsächlich stationiert sind.
Ja, wir müssen auch, Herr Barenberg, wenn Sie mir das erlauben, noch hinzuzufügen. Bisher sind bei diesen Einsätzen, das ist ja gewissermaßen eine Mission, die Soldatinnen und Soldaten sind freiwillig dort. Also es wird dann auch gefragt, wer Interesse hat, sowas zu machen. Das haben sehr viele Soldatinnen und Soldaten. Diese Erfahrung machen viele. In diesem Fall, wenn Sie das aber zusagen, müssen Sie auch das Gesetz anwenden dahingehend, dass es dann auch verpflichtend ist, Soldaten und Soldatinnen dorthin zu verlegen. Das gibt es bis dato nicht. Auch das muss geregelt werden. Und insofern gibt es da noch einiges zu tun. Das wissen die Litauer. Das muss auch die NATO wissen. Aber das Signal vor dem Gipfel in Vilnius, dass Deutschland bereit ist, mehr zu tun, das ist schon das Richtige. Wir sollten es nur seriös abarbeiten.
Sprechen wir, Frau Strack-Zimmermann, über den Vormarsch der ukrainischen Truppen im Osten und im Süden des Landes gegen die russisch besetzten Gebiete. Die Streitkräfte Kiews kommen auch deshalb da relativ langsam voran im Moment, weil Russland massiv Kampfhubschrauber und Kampfflugzeuge einsetzen kann. So hat es Außenminister Kuleba jetzt zuletzt geschildert und auch der Oberbefehlshaber Valeri Saluschny. Beide fordern mehr Unterstützung, gerade für den Kampf um die Lufthoheit. Muss der Westen da jetzt noch mehr tun?
Naja, wir müssen natürlich die nächsten Monate, ich hoffe nicht Jahre, müssen wir natürlich mehr tun. Weil der Angriff der Russen lässt ja nicht nach, wie Sie gerade geschildert haben. Und insofern machen wir uns ja auch Gedanken, was noch geliefert werden kann. Also die IRIS-T, also die Boden-Luft-Rakete, die enorm wirksam ist. Da liefern wir deutlich mehr Systeme. Also wir machen schon eine Menge. Aber mir ist natürlich klar, dass bei dem Druck, der nach wie vor da ist, vor allen Dingen auch Munition geliefert werden muss und vieles mehr. Und ja, der Westen muss mehr tun. Deutschland macht inzwischen, wenn ich das vergleiche mit vor einem Jahr, sehr, sehr viel. Aber es sind natürlich auch die Partner in Europa gefordert, dass man das eben, also wir haben keine Zeit zu diskutieren, sondern wir müssen handeln, überlegen, was wird gebraucht und sofern es möglich ist, das dann auch liefern.
Und das heißt für die europäische Seite vor allem mehr zu tun bei der zugesagten Munition und auch bei Präzisionsraketen mit langer Reichweite. Und das heißt für diese F-16-Kampfjet-Koalition, da sollte es jetzt Tempo geben, weil allen mit militärischem Sachverstand klar ist, eine solche Operation durchzuführen mit derartigen Nachteilen im Luftkampf, das wird nicht gut gehen können.
Ja, diese sogenannte F-16-Koalition, das ist ja ganz interessant zu beobachten. Das haben ja die Briten und die Franzosen initiiert. Und beide fliegen diese Maschine gar nicht, übrigens wie Deutschland auch. Wir hatten hier eine F-16, das ist ein Jagdflugzeug aus den 70er Jahren, was übrigens auch seinerzeit gebaut wurde, um einen möglichen Angriff der Sowjetunion auf Berlin zu verhindern. Das ist ein Flugzeug, was sehr häufig vorkommt, sind über 20 Nationen, die es fliegen. Nun, wenn man so eine Koalition will, muss man natürlich auch Tempo machen, denn die Piloten, die jetzt die MiG fliegen, also ehemals sowjetisches Material, müssen ja erstmal umgeschult werden. Und das ist bei Flugzeugen ja nicht profan. Sie steigen ja nicht aus einem, sie fahren irgendein Auto und steigen jetzt auf ein neues Modell, sondern das ist ein völlig anderes Flugzeug. Wir können da begrenzt etwas machen. Wir können Infrastruktur zur Verfügung stellen. Wir könnten sozusagen auch die Grundausbildung anbieten. Was wir aber nicht können, ist Piloten an der F-16 auszubilden, weil wir, wie gesagt, dieses Flugzeug nie geflogen haben. Insofern schaue ich natürlich jetzt und meine Kolleginnen und Kollegen auch nach Frankreich, nach England, wo das ja sozusagen angekündigt wurde, welche Staaten bereit sind, F-16 zur Verfügung zu stellen. Dass das Sinn macht, ist gar keine Frage.
Schauen wir noch voraus auf den NATO-Gipfel nächste Woche, wo es ja auch um den angestrebten Beitritt der Ukraine zur Allianz gehen soll. Kiew erwartet da so etwas wie Sicherheitsgarantien möglichst schon im Vorfeld dieses Gipfels und dann für eine Übergangszeit. Wie könnten die aussehen?
Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn dieser Krieg endet, um zu verhindern, dass Russland sozusagen wieder aufrüstet und einen erneuten Angriff startet. Und das haben sie ja 2014 das erste Mal gemacht, das ist zu erwarten, braucht die Ukraine in der Tat Sicherheitsgarantien. Wie so etwas aussehen könnte, Herr Barenberg, kann ich Ihnen heute natürlich nicht genau sagen. Aber was von hoher Relevanz ist, dass eben viele, viele, viele Länder mitmachen, weil das ist von hoher Relevanz auch das richtige Zeichen Richtung Russland, dass nie wieder Putin oder irgendeiner seiner Nachfolger es auch nur wagt, die Ukraine oder andere Partner anzugreifen. Und ich bin auch sehr gespannt. Ich finde es verstörend, wenn Sie mir erlauben, das noch hinzuzufügen, dass der österreichische Bundeskanzler Nehammer vorgestern gesagt hat, also er sähe das überhaupt nicht Sicherheitsgarantien für die Ukraine, weil Österreich neutral sei. Österreich kann gerne neutral sein, schlüpft aber auch unter den Schutz der NATO, wenn die Luft eng werden sollte. Und ich finde solche Aussagen auch im Zuge des NATO-Gipfels verstörend und auch nicht nachvollziehbar. Also die NATO kommt zusammen und wie das im Detail aussieht, das wird dort besprochen werden. Aber es ist ein wichtiges Zeichen an die Ukraine und ein noch wichtigeres Zeichen Richtung Russland.
Und wenn das so ist, Frau Strack-Zimmermann, warum spürt man dann in Berlin oder liest davon eine Zurückhaltung, da klare Sicherheitsgarantien zu geben? In Berlin ist dann die Rede davon, man wolle so etwas wie Sicherheitszusagen machen. Und das wird dann verbunden mit der Bemerkung, dass das dann weit unterhalb all dessen ist, was man von der Beistandsklausel im NATO-Vertrag kennt.
Naja, die Beistandsklausel NATO-Vertrag, Artikel 5, heißt ja, wenn ein Land in dem Verbund angegriffen wird, dann ist die ganze Gemeinschaft gefordert, dieses Land zu verteidigen. Das ist ja das Prinzip. Das kann es in dieser Form natürlich nicht geben, weil der Artikel 5 nur greift bei Mitgliedern der NATO. Und das macht ja auch Sinn. Die Ukraine ist noch nicht mal NATO-Mitglied, möchte es gerne werden. Das wird ein relativ langer Weg, weil die NATO Regeln aufgestellt hat. Auch das ist wichtig. Ein Land darf nicht im Krieg sein. Ein Land muss ein stabiles Land sein und muss auch militärische Fähigkeiten einbringen. So wie wir das jetzt gerade bei Finnland gesehen haben, das neue Mitglied, was ein enormes Potenzial mitbringt. So, das muss alles geklärt werden. Und zwischen diesem Schritt, Mitglied in der NATO zu werden, müssen übrigens alle bis dato 31, wenn Schweden dazu kommt, 32 Staaten auch grünes Licht geben und ratifizieren. Da marschiert man ja nicht einfach so rein. Diese Grauzone, die muss in der Tat diskutiert werden. Und warum man das so, ich weiß es nicht, ein bisschen verklausuliert oder so. Ich meine, man kann ja sagen, wie es ist. Der Artikel 5 greift nicht. Also muss man schauen, wie weit kann der Westen gehen, um die Ukraine zu unterstützen, obwohl sie noch nicht Mitglied der NATO ist. Und das müssen die Regierungschef und Verteidigungsminister jetzt mal ausdiskutieren und dann auch mal festzurren. Weil, wie gesagt, es ist ein wichtiges Zeichen für die Ukraine, für die Menschen dort, die seit 15, 16 Monaten sich zur Wehr setzen. Und eben auch an Russland, dass das eben nicht mehr wagt, dieses Land anzugreifen. Also einfach ist das nicht, aber was ist schon einfach? Und das muss jetzt eben geregelt werden. Und ich hoffe, dass es auch geregelt wird, weil dieses Wischiwaschi und so ein bisschen mach mich nicht nass, ich glaube, das wäre der Ukraine gegenüber auch unfair.
Zum Schluss, Frau Strack-Zimmermann, Selenskys engster Berater wünscht sich eine Einladung der NATO an die Ukraine, bei dem Gipfel so schnell wie möglich beizutreten. Ist das realistisch?
Naja, ich sagte ja gerade, ich verstehe, dass er das will, er will dieses Signal. Aber wichtig ist auch der Erfolg der NATO über 70 Jahre als Verteidigungsbündnis, beruht ja auch darauf, dass Regeln, die man sich selber gegeben hat, auch einhält. Und insofern wird das eine Zeit lang dauern, das ist so und das muss man auch machen. Aber wichtig ist für die Ukraine eben das Signal, dass die Richtung stimmt, weil eins wird immer wieder gesagt und das ist auch richtig. Dieser grausame Krieg, dieses Wehren der Ukraine gegen den russischen Imperialismus und den Angriff, der berührt uns alle im Westen, sein Angriff auf die freie westliche Welt und die Ukraine in Zukunft als Partner zu haben, deswegen nicht irrelevant.
Marie-Agnes Strack-Zimmermann hier live im Deutschlandfunk. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.